Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens. Der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Ulrich Gräber.
Alter?
77.
Geburtsort?
Geburtsort ist Ludwigshafen am Rhein.
Beruf?
Beruf Maschinenbauingenieur.
Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche?
Ja, ich habe in meinem Leben viele Hobbys gehabt. Also heute bleiben eben die Hobbys übrig, die man eben auch noch in meinem Alter gut betreiben kann. Wie zum Beispiel Golf spielen oder Mountainbike fahren oder wandern. Das Skifahren habe ich vor 2 oder 3 Jahren dann aufgegeben, was ich mein ganzes Leben gemacht habe. Das Windsurfen habe ich schon vor 20 Jahren aufgegeben. Ich bin auch Regatten gesurft, war einer der ersten Mitbegründer des Windsurfing hier in Deutschland. Und ja, also wie gesagt, sportlich war ich immer unterwegs. Meine Hobbys waren eigentlich immer mehr im Sport gelegen. Und wie gesagt, heute, man muss ja die Herausforderung an seine Fähigkeiten anpassen. Und Golf kann man immer noch sehr gut spielen. Ja, und ab und zu tanze ich auch mal ganz gerne. Aber das machen wir nur privat, meine Frau und ich.
Okay, aber noch richtig, richtig voll aktiv, voll im Leben.
Ja.
Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, sondern wie Sie Dinge anpacken?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, abgedroschen. Aber ich habe so auch in meinem Status, habe ich das drinstehen. Ich höre ihn auch gerne. Von Frank Sinatra, I did it my way.
Manche Menschen haben ja wirklich so einen Spruch, mit dem sie durchs Leben gehen, aber letztendlich, ja, was für eine Wahl. Wir müssen ja so leben, dass ich finde immer, dass wenn es morgen vorbei ist, dass wir gut drauf zurückschauen und sagen, ja, ich habe das gemacht, habe nichts verpasst, ja. Und ich finde immer, wenn man sagt, morgen könnte es vorbei sein und man ist mit sich im Reinen, ist das ein guter Punkt.
Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Und ja, deswegen versuche ich, mein Leben so zu gestalten, dass es mir und meiner Frau eben gefällt und dass ich mich auch nicht verbiegen lasse. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei mir.
Dazu habe ich jetzt noch eine passende Frage. Die Menschen, die mit Ihnen zu tun haben, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus?
Naja, wir hatten mal, als ich bei der Areva dann Vorstand wurde und dann hatte ich mit meinen Führungskräften so ein zweitägiges Seminar gemacht, damit wir uns mal näher kennenlernen und uns austauschen, mal auch außerhalb der Büroräume. Und am Ende dieser 2 Tage sagte dann einer meiner Führungskräfte zu mir, sagte, also Ulrich, du hast ja schon einen ganz schönen Humor. Habe ich gesagt, weißt du, anders hätte ich das nicht überlebt. Da würde ich heute nicht hier sitzen ohne den Humor. Also ich glaube, trotz aller Ernsthaftigkeit der Themen gehört am Ende auch noch immer ein bisschen Humor dazu, was ja bedeutet, dass man auch mal Abstand von sich selbst nimmt. Ja.
Ich glaube, es ist wichtig und das ist etwas, was heute ganz vielen fehlt. Man muss auch mal über sich selbst lachen können.
Ja.
Man macht manchmal auch Dinge, die vielleicht ja.
Also,
aus anderer Sicht vielleicht nicht verständlich sind und vielleicht auch belustigend, ja.
Ja, auch in der Rückschau manchmal denkt man, was hast du denn da für einen Blödsinn gemacht, ja. Das ist halt manchmal so, ja. Aber ich glaube, das gehört dazu, um auch, sagen wir mal, ein einigermaßen entspanntes Leben zu führen.
Ulrich Gräber ist mein Gesprächspartner. Ulrich Gräber hat Maschinenbau studiert und er hat sich sein Leben lang mit der Kernenergie beschäftigt. Das und vieles mehr ist Thema hier im Gespräch.
So, jetzt habe ich Geburtsort Ludwigshafen gehört.
Ja.
Wenn ich auf die leichte stimmliche Färbung achte, würde ich sagen, die Vorderpfalz war auch der Ort der Jugend.
Ja. Also ich bin in Ludwigshafen nur geboren, aufgewachsen bis zur 2. oder 3. Klasse Volksschule in Böhl. Böhl-Igelheim heißt es heute. Und dann Neustadt bis 1973 in Neustadt an der Weinstraße. Das ist eigentlich so mein wesentlicher Bezug. Und deswegen haben wir uns auch vor über 10 Jahren Nachdem ich dann meine operative Laufbahn beendet hatte, haben wir uns auch wieder eine Zweitwohnung genommen in der Pfalz. Damit, ich habe mich da immer, ja, das war immer irgendwo meine Heimat, die Pfalz.
In Weinbaugebieten lebt man eigentlich immer gut,
genau,
ne?
Genau. Es gibt sogar ein ehemaliger Mitarbeiter von mir hat gesagt, ja, du lebst ja im Drogenanbaugebiet.
Nee, ich lebe ja auch in einem Weinbau, so werden die größten Deutschlands zusammenhängenden Weinbaugebiet. Und es ist schwierig zu sagen. Natürlich hat es auch irgendwie immer so eine Schattenseite, aber diese Lebensfreude ist halt trotzdem irgendwie in diesen Regionen zu Hause.
Richtig, ja. Also das stelle ich auch immer wieder fest, dass in Gegenden, wo Wein getrunken wird, dass mir dort die Mentalität also eher zugute kommt.
Da war Ort der Kindheit. Neustadt ist, glaube ich, vielen auch ein Begriff. Das heißt, war auch da die Schulzeit?
Ja, da war auch die Schulzeit, genau. Und Sie wissen ja, wie das als Pfälzer ist. Wenn man in der Pfalz geboren wird, dann hat man eben auch schon seit früher Jugend dann Bezug zu dem dortigen Fußball, zum ersten FCK. Und dem bin ich heute auch immer noch verbunden. Selbst wenn er schlecht spielt, dann ärgere ich mich halt. Deswegen, ich habe dann auch in Kaiserslautern dann Maschinenbau studiert und habe aber nicht in Kaiserslautern gewohnt, sondern immer noch in Neustadt und dann anschließend noch ein paar Semester Betriebswirtschaft in Mannheim. Also es hat sich immer eigentlich in der Region abgespielt.
Also man muss jetzt, ich bin kein Fußballfan und das sage ich auch hier, betone ich auch, ich habe auch wenig Ahnung davon, aber ich finde Kaiserslautern, zumindest mal, was die geschaffen haben mit der Fankultur, ist auch schon beeindruckend, weil wenn es so weit abwärts geht und trotzdem kommen noch die Menschen ins Stadion, ist das schon, das zeigt schon, dass da irgendwas richtig gemacht wurde.
Richtig, das ist eben tief verwurzelt. Ich meine, das unterscheidet ja Vereine wie Kaiserslautern oder Schalke 04 von Vereinen wie Leipzig oder Hoffenheim. Da ist eine wirklich tief verwurzelte Fankultur und das schon seit Jahrzehnten und man kann es schon fast sagen, seit Jahrhunderten. Also Kaiserslautern hat ja jetzt das 125-jährige Jubiläum gefeiert, also das ist dann schon tief verwurzelt. Also ich kann mich noch erinnern als Kind, wir haben ja in der Nähe der Bahn gewohnt in Böhl, 1954, also nach der gewonnenen Weltmeisterschaft in Basel, kam dann der Zug mit den Nationalspielern und da waren ja sehr viele aus Kaiserslautern damals. Der kam bei uns an der Bahnstrecke vorbeigefahren im Schritttempo. Da standen die Leute wirklich an der Bahn und haben den Spielern da im Zug zugewinkt und es war unglaublich, das kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Mir fällt jetzt leider was ganz Blödes ein, aber würde heute wieder gehen mit dem Stripptempo. So wiederholten sich die Zeiten, aber aus anderen Gründen.
Aus völlig anderen Gründen, ja, genau. Ja. Damals war das noch ein positiver Grund, heute ist es weniger positiv.
Ganz kurz eine Frage noch, die ich jedem Gast stelle. Waren Sie ein guter Schüler?
Nein. Eigentlich nicht. Also
Musiknote?
Ja, ich habe mich immer so irgendwie durchgemogelt, muss ich sagen. Ich war ein bisschen faul in der Schule. Das muss ich zugeben. Allerdings mit dem wenigen, was ich machte, bin ich immer noch ganz gut durchgekommen.
Wirtschaftlich sind bisher in Ordnung, ja.
Erst als ich dann mein Studium begonnen hatte, da habe ich dann richtig, wie man sagt, Blut geleckt. Ja.
Okay.
Und weil mir das auch unheimlich Spaß gemacht hat. Also Thermodynamik oder Strömungs...
Maschinenbau.
Maschinenbau. Und Maschinenbau ist ja eigentlich eines der anspruchsvollsten Studien, weil es sehr breit aufgestellt ist. Ja. Und wenn Sie zum Beispiel heute schauen, beim Maschinenbaustudium, da haben Sie fast 50-60% Abbrecher, ja. Weil es ist halt sehr breit aufgestellt. Sie haben eben die Thermodynamik, Sie haben die Strömungsmechanik, Sie haben die Werkstoffwissenschaft und so weiter. Deswegen ist das Studium relativ aufwendig, ja. Aber es hat mir Spaß gemacht.
Und das ging dann auch in die Richtung beruflich?
Naja, es ging beruflich eigentlich in Richtung Thermodynamik, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, als ich dann gesehen habe, wie das Kernkraftwerk Philippsburg am Rhein gebaut wurde und ich habe diese große Baustelle gesehen und dann noch das Thema Nukleartechnik, da war für mich relativ klar, dass ich das machen wollte. Und ich habe das auch nie bereut, weil das ist ein hoch ja, interdisziplinäres Thema. Sie haben dort Bautechnik, Sie haben Maschinenbau, Sie haben Elektrotechnik, Leittechnik und das ist eben alles in der Kraftwerkstechnik dann vereint. Das hat mich immer gereizt, das zu machen. Ja. Und ich bin auch dabei geblieben. Also im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, die dann, wie es mit der Kernenergie mal nicht so schlecht ging, dann gesagt haben, auch da gehen wir in eine andere Branche. Ich bin eigentlich immer bei der Kerntechnik, Energiewirtschaft geblieben.
Als Sie dort angefangen haben, ich weiß jetzt ja gar nicht, wie war denn das gesellschaftliche Klima zu dem Thema damals?
Das war positiv, war das. Also ich kann eigentlich, als wir dort angefangen haben, meine Frau ist dann auch gewechselt zur Kraftwerkunion nach Offenbach. Wir sind gemeinsam dann in den Frankfurter Raum gezogen. Und das war, also wir haben kein Problem gehabt, junge Leute, so, wir sind innerhalb von kürzester Zeit, sind wir auf fast 10.000 Mitarbeiter in Offenbach gewachsen. Also da gab es überhaupt kein Problem, junge Leute für dieses Thema zu gewinnen.
Was haben Sie da genau gemacht? Das heißt, mit Kraftwerke geplant?
Nein, ich war in der Projektleitung. Mhm. Das heißt, ich habe schon sehr früh dann diese koordinierende Aufgabe übernommen, verschiedene Gewerke zu koordinieren. Also nicht in der Fachabteilung, ich habe keine Pumpen ausgelegt oder Wärmetauscher ausgelegt, sondern ich habe mich um das Gesamtprojekt mitgekümmert und habe dadurch auch, sagen wir mal, Einblicke bekommen in viele verschiedene Disziplinen. Und das hat mich eigentlich immer gereizt.
Spannend. Wie ging es dann weiter? Das heißt, Sie haben ja mehrere Stufen, berufliche Stufen hinter sich?
Genau. Also nach meiner Zeit bei der KBU, ich war dort etwa 4 Jahre, bin ich dann gewechselt zu Lahmeyer International. Das ist ein Ingenieurberatungsunternehmen. Und wir sind dann relativ schnell in das Thema des Deutschen Entsorgungszentrums gekommen und waren dort auch integriert dann praktisch in diese große Projektleitung. Das war ja damals der Plan. Der war auch in den Ausbaustufen des deutschen Atomprogramms festgelegt, dass man von vornherein sich eben auch um die Entsorgung kümmert, um die Endlagerung kümmert. Und das Projekt hieß damals das Entsorgungszentrum oder ich muss sagen, das integrierte Entsorgungszentrum Gorleben. Und die Firma war in Hannover. Und der Plan war, eben ein Zentrum zu bauen, in dem Brennelemente aufgearbeitet werden können, in dem wiederum neue Brennelemente aus den aufgearbeiteten hergestellt werden und die Abfälle entsprechend konditioniert werden und dann in die Endlagerung eingebracht werden können. Und wir hatten ja auch den Salzstock dort, den Salzstock Gorleben, der dann später ja eigentlich, wie soll ich sagen, der große Streitpunkt war. Und auch der Punkt war, an dem sich letzten Endes dann viele aus den linken, mehr aus den linken Parteien oder linken Bewegungen zum gemeinsamen Protest gefunden hatten und aus denen dann später eigentlich die Grünen entstanden.
Also Gorleben ist für mich auch in meiner Kindheit und Jugend einfach tatsächlich schon mit dem Protest auch verbunden.
Ganz ja. Wobei es ja so ist, dass der Salzstock Gorleben ja mehr oder weniger auf dem Tisch der Politik geopfert wurde. Das war sowas von kontrovers belegt, dass dann mehr oder weniger die etablierten Parteien auch zugestimmt haben später, dass man Gorleben aufgibt. Obwohl es hat 2 oder 3 internationale Symposien gegeben über Gorleben, selbst noch in der Zeit, als Trittin Umweltminister war, die alle bestätigt haben, dass Gorleben ein sehr geeignetes Endlager ist. Und ich war ja öfters mal auch, bin ich mal in den Schacht runtergefahren, habe mir das angeguckt und es war ja nur ein ganz, ganz geringer Teil dieses Salzstocks, der ja dann belegt worden wäre mit den eingebundenen radioaktiven Abfällen.
Aber es spricht ja sehr, dass man sich damals sehr viele Gedanken gemacht hat. Das heißt, wenn ich eine Technologie nutze und dort entstehen, sag ich mal, Risikoabfälle, dass ich mir auch Gedanken drüber mache, was mache ich damit?
Richtig, ja. Und ich glaube, da ist die Kernenergie ein ein sehr gutes Beispiel, weil die Kernenergie musste zum Beispiel, also Kernkraftwerke mussten schon während der Produktion für jede erzeugte Kilowattstunde Rücklagen bilden für den Rückbau und auch für die Endlagerung. Anders wäre es ja nicht möglich gewesen als nach dem Atomkonsens. In 2011 war das dann gewesen, als man entschieden hat, dass die Endlagerung vom Staat übernommen wird, komplett, und dass die Energieversorger den Rückbau übernehmen und die Bereitstellung der Abfälle. Und das hat dann dazu geführt, dass die Betreiber der Kernkraftwerke knapp 30 Milliarden, die sie in den Rückstellungen hatten, eben an den Staat abführen mussten. Also diese 30 Milliarden, die die Betreiber der Kernkraftwerke gebildet haben, die sind heute in einem Fonds beim Staat für die Endlagerung.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ulrich Gräber. Ulrich Gräber war Chef eines Energiekonzerns, hat sich sein Leben lang mit Kernenergie beschäftigt und hat eine ganz besondere Sicht auf dieses Thema. Und darüber sprechen wir heute.
Lassen Sie uns schnell noch ein bisschen über Ihre anderen beruflichen Positionen durchgehen.
Ja. Also wie gesagt, ich bin dann in den 80er Jahren bin ich dann gewechselt zu Moder Columbus. Das ist ein großes Schweizer Ingenieurunternehmen. War damals das größte deutschsprachige Ingenieurunternehmen Europas, die auch am Bau einiger Kernkraftwerke beteiligt waren. Und ich wurde dann relativ schnell, in die Projektleitung für den Bau des Kernkraftwerks Neckarwestheim 2 berufen, habe Neckarwestheim 2 in der Projektleitung begleitet vom ersten Spatenstich bis zur Inbetriebssetzung. Das können auch nicht viele sagen, dass sie so lange beim Kraftwerksbau dabei waren. Und als das Kraftwerk dann in Betrieb ging, Ende der 80er Jahre, habe ich mit einem Kollegen ein Selbstanberatungsunternehmen gegründet und war in erster Linie damit beschäftigt, die Kraftwerksorganisation hinsichtlich Effizienz zu untersuchen, habe dann eben auch für die NBW, für die später gegründete NBW, dann einige organisatorische Dinge erarbeitet. Und als die dann umgesetzt wurden und die NBW gegründet wurde, Ende der 90er Jahre, da sagte der damalige Vorstand der NBW Kraftwerke zu mir: "Ja, jetzt haben Sie das alles gemacht, jetzt könnten Sie eigentlich hier mein Nachfolger werden." So wurde ich dann Vorstand bei der NBW Kraftwerke.
So geht das manchmal.
Ja, genau. Okay. Genau. Jetzt können Sie das, was Sie uns empfohlen haben, das dürfen Sie jetzt auch umsetzen. Ja. Das war dann natürlich für einige, die bei den Kraftwerkseinheiten gearbeitet haben, war das dann schon irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, Sie haben vorher mir offen mitgeteilt, was sie eigentlich alles nicht gut finden, was man ändern sollte. Und dann kam der ja plötzlich, der sich das alles angehört hat und war dann ihr Chef. Ja. Aber ich glaube, wir haben das in der Zeit sehr gut gemacht. Und
jetzt so rein, wenn ich das höre, ich finde das doch klasse, wenn man so in eine Position kommt mit diesem Wissen, weil ehrlicher kriegt man es ja gar nicht mehr. Das ist ja oft so, dass gerade an Vorstände nicht unbedingt alles so gemeldet wird. Da kommt eine ganz andere Sprache an eigentlich.
Ja. Ja, wir hatten damals auch einige Dinge, die wir dann umgesetzt haben, die für die damalige Zeit eigentlich sehr ungewohnt waren. Wir haben insgesamt drei Kernkraftwerkstandorte gehabt, also Philippsburg, dann Obrigheim und Neckarwestheim. Und wir haben dann eine standortübergreifende Instandhaltung eingeführt. Das war vorher praktisch, ja, die waren mehr oder weniger abgegrenzt, die Betriebsorganisation. Da hat jeder für sich gearbeitet. Und das war ein wichtiger Schritt hin eben auch zur Vereinheitlichung und zur Standardisierung auch von Vorgängen innerhalb der NBW. Natürlich hatte das auch einen Kostenvorteil dann gebracht. Ne?
Jede Industrie, das sehen wir ja heute in der Zeit, ist massiv abhängig von Planungssicherheit. Nun kann ich mir vorstellen, dass das jetzt eine Branche ist, die alles andere als Planungssicherheit hatte, oder? Das heißt, wir haben ja in der Zeit viel erlebt, rein, raus, bis zum endgültigen Ausstieg.
Ja, also Deutschland ist dreimal in die Kernenergie eingestiegen und dreimal ausgestiegen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland wieder in die Kernenergie einsteigt, ist relativ groß, liegt bei 50%, etwa, wenn ich das richtig so gerechnet habe. Und deswegen bin ich da auch relativ zuversichtlich. Sagen wir mal so, die Planungssicherheit nahm ab. Sukzessive ab. In den, ja, ich würde mal sagen, in den 90er Jahren, nachdem die drei Konvoi-Kernkraftwerke gebaut waren, gab es keinen Bedarf mehr an neuen Anlagen. Neue Anlagen wurden auch in dem Sinn nicht geplant. Es wurde ein Konzept erarbeitet, was für die, ja, für die Jahrzehnte danach dann umgesetzt werden sollte. Das war der sogenannte EPR, also der europäische Druckwasserreaktor, der zusammen mit den Franzosen entwickelt wurde. Ich war da auch 2 Jahre Präsident dieser Vereinigung in meiner Zeit bei der NBW. Und so sollten die zwei besten Konzepte in Europa in einem neuen Kraftwerkstyp vereint sein. Mittlerweile sind ja mehrere EPRs weltweit gebaut. Aber da hat man eben gemerkt, was die Folgen sind, wenn man nicht kontinuierlich plant und baut. Wenn man dann nach 20 Jahren wieder beginnt, und das habe ich ja dann, als ich für die Areva Deutschland zuständig war und auch im Vorstand der Areva in Paris war, habe ich das ja eigentlich bitter feststellen müssen, wie schwierig es war, nach über 20 Jahren dann wieder ein Kraftwerk zu bauen. Wie viele Fehler dann gemacht wurden, die eigentlich in der Zeit, als wir noch die Konvoi-Kernkraftwerke gebaut haben, in den 80er Jahren, nicht gemacht wurden, weil die Erfahrung da war und die Kontinuität da war.
Bisschen wie Leistungssport, ne? Wenn ich aufhöre zu trainieren, so was ist, muss ich irgendwie wieder irgendwann von null anfangen.
Das ist ja auch meines Erachtens der Fehler der Politik. Man geht mit solchen komplexen Themen wie Energieversorgung, geht man um, die, ja, ich würde fast sagen, wie mit Brötchen backen. Na, dann hören wir, das sagte ja auch Herr Habeck mal, der Bäcker ist nicht insolvent, der hört nur auf zu backen. Und in der nächsten Woche bäckt er wieder. Also so geht es eben mit der Energieversorgung nicht. Das sind hochkomplexe Themen. Ich kann da nicht einfach aufhören und wieder anfangen. Ich muss ja Personal aufbauen. Ich muss ja Wissen aufbauen. Der Bau eines Kernkraftwerkes dauert heute, eines großen Kernkraftwerkes, 10 bis 15 Jahre. Die kleineren Typen sollen jetzt in wesentlich kürzerer Zeit gebaut werden. Also da kann man nicht einfach sagen, ja, das lassen wir jetzt mal und in 10 Jahren fangen wir wieder an. Das geht einfach nicht und deswegen muss ich auch etwas lächeln darüber, als ich den Koalitionsvertrag dann in seiner endgültigen Form gelesen habe und habe dann gesucht, was machen wir jetzt? Steigen wir in die Small Modular Reactors ein? Habe ich nichts gelesen dazu. Ich habe dann nur gelesen, dass Deutschland das erste Fusionskraftwerk bauen will. Also das Fusionskraftwerk, das wird schon seit 50 Jahren in 50 Jahren gebaut. Also die Zahl, die hat sich sofort gesetzt. Aber selbst wenn man diesen Willen hat, das zu machen, dann muss man sich doch fragen, ob man sich es dann leisten kann, aus der heutigen Kernenergie auszusteigen, wenn man in 30 Jahren oder 40 Jahren ein Fusionskraftwerk bauen will. Man tut so, als hätten die beiden Dinge nichts miteinander zu tun.
Okay, jetzt sind wir schon in der richtig im Thema drin, was wir heute haben. Das heißt, Deutschland hat ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, ein bisschen macht Österreich das auch noch, aber wir haben so ein glaube ich, einen Sonderweg in der Welt, dass wir halt wirklich sagen, wir setzen komplett auf diese erneuerbaren Energien. Und ich glaube, das ist auch an sich erstmal eine feine Sache, wenn man dafür ausgerüstet wäre, denn wir haben nicht das Netz dazu.
Das ist ja der Punkt. Sie müssen sich eins vorstellen. Das Netz ist in Deutschland im Wesentlichen nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner Perfektion entstanden, wie wir das heute eigentlich sehen. Das heißt, entlang der großen Erzeugungsanlagen. Das fängt oben im Ruhrgebiet an, geht dann in die Rheinebene, geht dann rüber in den Stuttgarter Raum, dann runter weiter Richtung, wo früher Gundremming war, Ulm, München, Isar. So, da sind auch die großen Leitungen. Da ist eben auch Grundlast erzeugt worden für die Stromversorgung. So, die Windkraftanlagen stehen im Wesentlichen an der Küste. sind dezentral angeordnet. Das sind ja keine Kraftwerke, das sind Windparks, aber okay. Ja, so viel erzeugen die ja nicht. Also im Kernkraftwerk haben wir Leistungen gehabt von 1000 bis 1400 Megawatt. So eine Windkraftanlage, da hat jedes Windrad hat vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Megawatt. Also das sind ganz andere Größenordnungen. So, und da oben gibt es natürlich keine Leitung. Die müssen erst gebaut werden. Und ein Beispiel dafür ist die sogenannte Südlink. Die ist zurzeit im Bau, die ist etwa 700 Kilometer lang. Die geht oben von der Brunsbüttel aus etwa bis runter nach zum ehemaligen Standort des Kernkraftwerks Neckarwestheim. So, von der Leitung sind derzeit ein paar Kilometer gebaut. Weil das natürlich neue Leitungen sind, wird auch ein Großteil der Leitungen unterirdisch gebaut, damit man es nicht sieht, was natürlich noch mehr Geld kostet. Was ich damit sagen will, wenn man heute sagt, die erneuerbaren Energien sind ja preiswerte Energien, weil ja Sonne und Wind, die stellen ja keine Rechnung. Ja, der Übertragungsnetzbetreiber stellt aber eine Rechnung, weil der muss ja erstmal das System schaffen, damit diese Energien in dem Netz integriert werden können. Weil in das bestehende Netz können diese Erzeugungseinheiten nicht ohne weiteres integriert werden, weil die an ganz anderer Stelle verlaufen. Ich sag mal so, das haben ja mittlerweile auch Vorstände der großen Energieversorgungsunternehmen auch öffentlich gesagt, wenn die Erzeuger erneuerbare Energien die Systemkosten bezahlen müssten, die entstehen, damit ihr erzeugter Strom überhaupt beim Kunden ankommt, dann würde niemand mehr ein Windrad bauen oder eine Photovoltaikanlage, außer er würde sie für sich selbst nutzen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ulrich Gräber. Ulrich Gräber ist mein Gesprächspartner, er hat Maschinenbau studiert, war jahrelang im Bereich der Kernenergie beruflich aktiv, auch Vorstand eines Energiekonzerns und ist mein Gesprächspartner. Wir waren gerade bei dem deutschen Stromnetz, das natürlich zu einer völlig anderen Zeit konzipiert wurde, als es erneuerbare Energien noch gar nicht gab.
Mittlerweile 500 Milliarden Euro in den Netzausbau investiert. 500 Milliarden Euro. Das wurde auch in einer angesehenen Forschungszeitschrift wurde das auch veröffentlicht von einem norwegischen Wissenschaftler. Ist auch unumstritten. Die Firma McKinsey prognostiziert sogar, wenn wir den kompletten Ausbau machen, der für alle erneuerbaren Anlagen, die noch gebaut werden, erforderlich wird, dass das in Richtung einer Billion läuft. Und dann muss man sich immer überlegen, wenn wir den Ausbau an Regenerativen gemacht hätten, den wir heute sehen, und hätten die Kernkraftwerke nicht stillgelegt, sondern weiter betrieben, dann wäre Deutschland schon längst klimaneutral. Schon längst.
Sie haben jetzt gerade das Stromnetz beschrieben. Das heißt, ich wohne in einem kleinen Dorf und ich sehe den Zustand der Leitung, ich bekomme meinen Strom noch über Dachleitungen. Also das heißt, das ist im Prinzip, wie es in den 60er, 70er Jahren gemacht wurde. Und mehr ist in diesem Netz, außer dass es vielleicht mal hier und da Material erneuert wurde, nicht getan. Das heißt, das ist auf der ganzen Ebene so?
Wir haben ja mehrere Spannungsebenen. Und ich spreche jetzt von dem Übertragungsnetz, dem großen Netz.
Genau. Wo Energie von A nach
B kommt. Ja. Was Mittelspannung und Niederspannung Spannung betrifft, da sind natürlich auch Veränderungen notwendig. Das sehen Sie ja, wenn in Ihrem Ort öfters mal die Straßen aufgegraben werden. Das sind nicht immer Glasfaserkabel. Das dreht sich auch darum, dass unser Niederspannungsnetz natürlich auch die Kapazitäten zu den Verbrauchern leiten muss, die erforderlich sind, um zum Beispiel die Elektromobilität zu gewährleisten.
Gut, ich kenne jetzt, dass es die ein oder andere Stelle geht, wenn man sagt, ich hätte gern so eine Wallbox am Haus, wo aber verneint wird, es geht nicht.
So ist es, weil einfach die Kapazität im Niederspannungsnetz nicht vorhanden ist. Da muss eben dickeres Kabel gelegt werden. Und solange das dickere Kabel da nicht liegt, damit die Wallboxen alle mit Strom versorgt werden können, kann man die Wallbox dort auch nicht installieren.
Jetzt habe ich so ein Bild von meinem Land, in dem ich lebe. Wir Deutschen waren mal, glaube ich, die Planungsweltmeister. Wir waren die Ingenieure. Das heißt, was wir geplant haben, hatte Hand und Fuß. Wie kann denn das passieren, dass wir in so eine Situation kommen?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Das ist sicher ja, sehr komplex zu beantworten. Also was ich gesehen habe, dass in meiner Jugendzeit sich noch sehr viele Menschen für technische Berufe interessiert haben. Also ein deutscher Ingenieur, so wie Sie es gesagt haben, der hatte Weltruf. Ja, der war zuverlässig, der wusste was, der konnte was. Ich habe dann aber auch so in 80er, 90er Jahren hat man festgestellt, dass plötzlich so die mehr, wie soll ich sagen, sozialen Wissenschaften und so weiter auf dem Vormarsch waren und dass immer weniger Leute sich eigentlich für technische Berufe interessiert haben. Das ist sicher ein Grund, woher das kommt. Ich weiß es nicht. Ich kann mir es nicht erklären, weil wir hatten ja technisch gesehen eine sehr erfolgreiche Entwicklung vorzuweisen. Also ich meine, jeder ist in der Zeit gerne Zug gefahren, auf der Autobahn gefahren, hat Strom gehabt, das war überhaupt keine Frage, ob da Strom da ist, der war einfach da und er war zuverlässig da. Wir haben ja eigentlich die zuverlässigste Stromversorgung weltweit gehabt, weil unser Netz sehr, sehr, sehr zuverlässig war. Mit den geringsten Ausfällen, ja. Also, ich kann es mir nicht richtig erklären, aber schauen Sie, es gibt vielleicht ein anderes Beispiel. Nehmen wir die Bahn. Also, ich bin früher auch während des Studiums immer Bahn gefahren. Ich habe mir da nie darüber Gedanken gemacht, ob ich da rechtzeitig ankomme oder ob der Zug fährt. Und man ist einfach an den Bahnhof gegangen, der Zug kam. Man hat
darauf verlassen.
Man hat sich darauf verlassen, das war einfach so. Und dann schauen Sie, was heute ist. Ich meine, heute ist es so, ich sage zu meiner Frau immer ab und zu, nimmt sie dann auch einen Zug? Dann sage ich immer, nimm dir das preiswerteste Ticket. Weil du kannst davon ausgehen, dass der Zug sehr wahrscheinlich nicht fährt. Und dann kannst du auch einen anderen Zug nehmen.
Nee, wir sind ja so weit heute, dass zum Beispiel die Schweizer uns schon gar nicht mehr, und jetzt spreche ich mal ganz bewusst, von uns gar nicht mehr reinlassen, weil wir deren Taktsystem, das funktioniert, zerstören mit unserer Leistung, die wir bringen.
Und das ist nicht nur beim Zug so, das ist auch bei der Stromversorgung so. Sie können sich erinnern, vielleicht im letzten Jahr, da hatten wir im November länger Dunkelflaute gehabt. Und durch diese Dunkelflaute, also eine Unterdeckung letzten Endes der Stromversorgung, sind die Strompreise teilweise bis über 1000 Euro pro Megawattstunde gestiegen. Da waren die Schweden so weit, dass sie gesagt haben, Wir werfen euch aus dem europäischen Netz ab.
Wird sogar tatsächlich regelmäßig noch diskutiert.
Genau, ja. Weil die Preise steigen. Also die Norweger werden jetzt im Parlament einen Antrag anbringen, sich vom europäischen Verbundnetz komplett zu trennen, weil insbesondere die, ich sag mal, Verschmutzung des Stromes durch Deutschland eben auch Auswirkungen dann auf die Stromversorgung in Norwegen hat. Weil die Preise dann steigen. Die Preise werden ja an der Börse gemacht. Und je weniger Strom es gibt, je höher sind die Preise.
Ich habe mal gehört, dass wir das, was wir gerade machen, uns eigentlich auch nur leisten können, weil wir Nachbarn haben, die auf der einen Seite Atomkraft haben und auf der anderen Seite Kohlekraft. Das heißt, wir durchaus von Polen und Frankreich nicht so unabhängig sind.
Ja gut, das ist ja der Punkt. Es wird ja immer behauptet, Deutschland ist aus der Kernenergie ausgestiegen. Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind weiterhin Bezieher von Atomstrom, hauptsächlich aus Frankreich. Also wir haben aus Frankreich haben wir seit Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke, also das war 2023, haben wir etwa 40.000 Gigawattstunden Strom aus Frankreich bezogen. Und das haben wir mit etwa 2,5 Milliarden bezahlt. Wir hätten auch die eigenen Kernkraftwerke gehabt. Und wenn Sie auf der Electricity Map, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der über das Thema reden will, das ist eine kleine App, kann man sich runterladen, da sehen Sie genau praktisch on time oder live letzten Endes, wo mit welchen Energien Strom erzeugt wird und wie der über Grenzen transportiert wird. Und wir werden in Deutschland jeden Tag von 2 bis 4 Kernkraftwerken in Frankreich mitversorgt. Und das gibt es auch noch Kernkraftwerke in der Schweiz und in Holland und in Tschechien, die uns eben auch noch versorgen.
Jetzt ganz naiv gefragt, das heißt, ich kann ja durchaus nachvollziehen, ich habe jetzt auch nicht, ich stecke nicht in dem Thema drin, dass man Respekt vor der Technik hat, dass man vielleicht sogar auch Angst vor der Technik hat. Das kann ich sogar noch nachvollziehen, aber wenn ich jetzt so drauf schaue, ist es doch klüger, wenn ich schon eine Technik, die ich als Risikotechnik bezeichne, wenn ich sie selbst betreibe, weiß ich, was ich tue. Wenn ich mich auf einen anderen, auf einen Nachbar verlasse, weiß ich nicht genau, was er tut.
Das ist ja der Trugschluss. Das ist insbesondere der Trugschluss derer, die gegen die Kernenergie sind. Die deutschen Kernkraftwerke haben immer zu den sichersten Kernkraftwerken weltweit gehört. Weltweit. Und wenn Sie jetzt nach den Prinzipien der Wahrscheinlichkeit eines Unfalls sich das anschauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, natürlich nicht dann besser, wenn Sie die besten Kernkraftwerke abschalten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eher höher als besser. Also das ist sowas von irrational, dass man die sichersten Kernkraftwerke der Welt vom Netz nimmt und dann aus anderen Ländern, über die man früher schon hergezogen ist und gesagt hat, oh, die sind ja nicht so sicher dort, die Kernkraftwerke, insbesondere über Frankreich ist man immer hergezogen, ohne Kenntnis der Lage, die sind genauso gut wie unsere deutschen Kernkraftwerke. Aber wie gesagt, mangels Wissen hat man das dann immer so dargestellt. Dann verbessert sich ja die Situation nicht. Die Kronenzeitung, österreichische Zeitung, die hat vor einem Jahr mal so ein herrliches Bild gehabt. Europa wird immer nuklearer. Nicht? Da sieht man dann Deutschland in der Mitte und sieht dann außenrum alle Kernkraftwerke. Und zwar nicht nur die, die es gibt, sondern die momentan alle in der Planung sind, die gebaut werden sollen in den nächsten 10, 20 Jahren. Und wenn sich das Zubauprogramm in Polen anschauen, die wollen ja komplett von der Kohle unabhängig werden. Das erste Kernkraftwerk wird jetzt oben in der Nähe von Danzig gebaut. Die haben ein Riesenprogramm. Also, dass Deutschland aus der Kernenergie aussteigt, aus Sicherheitsgründen ist überhaupt nicht nachvollziehbar, weil es ist ja relativ egal, ob da jetzt direkt an der Grenze, wenn man schon Angst davor hat, ein Kernkraftwerk steht in Polen oder in Frankreich oder in Deutschland, die Auswirkungen wären ja dann die gleichen. Also das ist völlig irre.
Aber der Radius ist ja riesengroß, ja, das haben wir ja gelernt,
es ist,
bei den Dingen, die passiert sind, welche Region.
Und Sie haben völlig recht, da betreibe ich doch lieber meine eigenen Kernkraftwerke, die ich selbst letzten Endes nicht nur betreiben, sondern auch kontrollieren kann, wo ich Sicherheitsauflagen machen kann. Und gerade, wenn ich jetzt mal dran denke, nach Tschernobyl oder nach Fukushima, da ist ja praktisch dann ein Sicherheitsprogramm umgesetzt worden, was in unseren Anlagen dann aus der Erfahrung heraus alles noch gemacht wurde. Das hat sogar schon angefangen mit Three Mile Island in USA. Auch dort wurden dann Maßnahmen von der deutschen Reaktorsicherheitskommission definiert, die dann in den Anlagen entsprechend umgesetzt werden mussten.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ulrich Gräber. Er ist Maschinenbauer, er ist Experte für Kernenergie und er ist mein Gesprächspartner Ulrich Gräber. Und wenn man natürlich das Stichwort Kernenergie hört, dann fallen natürlich die Ereignisse wie Tschernobyl oder Fukushima. Ja, im Prinzip, die kommen einem sofort in den Sinn. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Deutschland ausgestiegen ist aus der Kernenergie.
Jetzt nehme ich mal Fukushima. Sie haben ja auch die Bilder gesehen von den explodierenden Kernkraftwerken dort. So.
Na, ich habe erstmal einen Tsunami gesehen. Und ich sage meine Gedanken dazu. Ich habe überlegt, warum stehen solche Kraftwerke an so einer Stelle?
Genau. Also dazu kann ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Wir hatten ja, als dieser Tsunami dort die Anlage überflutet hat, hatten wir bei der Areva etwa 10 oder 12 Mitarbeiter in der Anlage. Wir hatten dort immer letzten Endes Aufträge gehabt, auch in Japan, wo dann Serviceleistungen oder Nachrüstungen durchgeführt wurden. Und einer der Mitarbeiter, der hat mir dann nachher erzählt, sagte, wenn man hinter dem Kraftwerk hochgestiegen ist, das ist ja in so einer Bucht hinten dran, ist ein Berg, da war oben, oberhalb des Kraftwerks, so ein alter Stein, war bestimmt schon 500-600 Jahre alt. Und auf dem Stein stand, baue nicht hinter dieser Linie.
Das heißt, altes Wissen missachtet, ja?
Genau, das Wissen wurde missachtet. Aber nochmal ein anderer Punkt. Wir haben zum Beispiel schon Ende der 80er Jahre haben wir in unseren Kernkraftwerken haben wir ein Wasserstoffabbausystem eingeführt. Ja? Das ist so, dass ich letzten Endes bei einer Kernschmelze kann sich Wasserstoff bilden, der dann mit dem Sauerstoff, der in der Luft ist, Knallgas bildet. Ja? Und das kann dann zu diesen Explosionen führen, die wir in Fukushima gesehen haben. Seit Ende der 80er Jahre ist das in allen deutschen und europäischen, also zumindest in Frankreich, Kernkraftwerken umgesetzt worden. Wasserstoffabbausysteme. Ist ein relativ einfaches System, das muss man sich vorstellen, sind wie so kleine Zündkerzen, die dann nur zu kleinen örtlichen, ungefährlichen kleinen Entzündungen führen, sodass dieses Knallgas abgebaut wird. Mit dem Betreiber in Japan war die Areva seit Jahren im Gespräch gewesen, diese Nachrüstung durchzuführen. Von dem Betreiber wurde das immer wieder, ja, untersucht es nochmal, wurde das dann immer wieder abgelehnt. Oh, zu teuer, uns brauchen wir nicht. Wenn der Betreiber das gehabt hätte in den Kernkraftwerksblöcken in Fukushima, hätten wir überhaupt keine Explosion gesehen. Die hätte gar nicht stattgefunden, weil vorher das Knallgas abgebaut worden wäre.
Jetzt war aber dieses Ereignis, glaube ich, dass der finale Grund, warum Deutschland das letzte Mal ausgestiegen ist aus der Kernenergie.
Ja, und das ist ja besonders irrational. Also erstens mal, ein Tsunami in dieser Form gibt es in Deutschland nicht.
Also haben wir, glaube ich, hätten wir andere Dinge.
Genau. Genau. Aber gegen die sind ja unsere Kernkraftwerke ausgelegt. Die sind ja gegen Erdbeben ausgelegt. Die sind ausgelegt gegen Flugzeugabsturz und, und. Also das haben wir ja alles gemacht. Und deswegen ist es ja völlig irrational, dass wir nach Fukushima ausgestiegen sind. Übrigens betreiben die Japaner heute wieder am Standort Fukushima auch wieder ein paar Kraftwerksblöcke, die eben da nicht betroffen waren. Also es war ein politisches Thema. Die Frau Merkel meinte scheinbar, sie müsse jetzt dieses Thema abräumen, also praktisch den Grünen wegnehmen, ja, um die Wahl in Baden-Württemberg zu gewinnen. Also das ist gleich zweimal schief gegangen, weil die Wahl wurde ja nicht gewonnen. Und das Thema ist ja immer noch vorhanden.
Gut, machtpolitisch für ihre eigene, eigene Macht hat es funktioniert.
So ist es, ja.
Dann gehen wir ganz kurz noch und dann schauen wir vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft. Dann gehen wir ganz kurz noch auf Tschernobyl ein. Ich glaube, das war auch ein ganz spezieller Fall, ne? Also ich habe das miterlebt, da bin ich noch zur Schule gegangen, da wurden wir früher nach Hause geschickt, weil es regnete, da wurde ganz große Panik gemacht.
Ja. Also erstens mal ist es so, dass der sogenannte RMBK-Reaktor, das ist der Reaktortyp in Tschernobyl, dass ein solcher Reaktor niemals hätte in Deutschland oder in westlichen Ländern gebaut werden dürfen. Dieser Reaktor hat einen positiven Kühltemperaturkoeffizienten. Das bedeutet, wenn die Aktivität, ich mache es mal einfach, im Kern steigt, ja, dann führt es dazu, letzten Endes, dass durch die höhere Temperatur die Aktivität noch stärker steigt. Die westlichen Reaktoren haben alle einen negativen Kühltemperaturkoeffizienten. Das heißt, wenn die Temperatur steigt, sinkt die Aktivität. Also das ist im Prinzip eine inhärente Sicherheit. Ja. Das liegt aber daran, dass die RMBK-Reaktoren in Russland auch noch eine ganz andere Aufgabe hatten. Mit diesen Reaktoren wurde zum Beispiel auch waffenfähiges Plutonium dann hergestellt durch diesen geänderten Betrieb. Dann kommt noch hinzu, dass natürlich die Anlagen überhaupt keine Sicherheitshülle hatten. Die hatten ein ganz normales Dach oben drüber. Und von der Seite her war auch damals ein Vergleich der russischen RMBK-Technik mit der westlichen Leichtwasserreaktortechnik eigentlich völlig unzulässig.
Wenn ich auf europäischer Ebene schaue, viele Länder außer Deutschland setzen auf Kernenergie, auch im Thema CO2 weil es, der Weg ist zur CO2-Neutralität.
Ja, also Deutschland setzt in erster Linie auf Ankündigungen. Ich habe gestern gelesen, dass Deutschland jetzt mit Milliardenstrafen rechnen muss. Also das sind Beträge im dreistelligen Milliardenbereich, weil Deutschland seine angekündigten Klimaziele nicht erreicht. Wir haben also, wie man so schön sagt, mal den Mund vollgenommen, haben angekündigt.
Wir haben viel Geld ausgegeben, oder?
Haben viel Geld ausgegeben, aber wir haben nichts erreicht. So, wir werden natürlich jetzt an dem gemessen, was wir gesagt haben, was wir zugesagt haben. Und da stellt man klar fest, ihr könnt eure Ziele gar nicht erreichen und dafür müssen wir jetzt zahlen. Andere Länder haben den Mund nicht so voll genommen, die werden das natürlich sehr schmunzelnd zur Kenntnis nehmen. Also es ist richtig, dass man was dafür tut. Ich spreche noch nicht einmal so sehr jetzt von CO2-Minderung, sondern nachhaltig etwas tut, dass man etwas tut, um letzten Endes nachhaltig weniger Rohstoffe zu verbrauchen, weniger zu emittieren. Das gehört für mich alles mit dazu.
Ja,
und ohne Kernenergie wird es halt sehr, sehr schwierig, weil die regenerativen Energien werden niemals eine Grundlast ersetzen können. Nie. Weil sie eben abhängig sind von Wind und Sonne. Also wenn Sie schauen, ein Kernkraftwerk hat etwa 8000 Volllaststunden pro Jahr. Also 8000 Stunden, in denen dieses Kernkraftwerk die volle Leistung erzeugen kann. Das Jahr hat 8750 Stunden. Die 750 Stunden, das sind dann Revisionszeiten und so weiter. Onshore Windkraft liegt zwischen 1500 und 1800 Stunden. Offshore liegt zwischen 3000 und 3500 Stunden und Photovoltaik bei 900 Stunden. Wie wollen Sie mit dieser Leistung ein Land sicher mit Strom versorgen? Das geht einfach nicht. Also die Kohlekraftwerke, die heute noch laufen, die werden auch noch in 10, 15 Jahren laufen, weil wir können die gar nicht abstellen.
Es geht gleich weiter im Gespräch mit Ulrich Gräber. Er ist Maschinenbauer, er war lange im Vorstand von Energiekonzernen. Kernenergie ist sein Thema. Über das Thema Energieversorgung und vieles mehr spreche ich mit ihm.
Ich glaube, Photovoltaik waren wir ja eigentlich auch sogar am Anfang ziemlich weit vorne und haben auch diese Industrie verloren tatsächlich. Ja, das hätte auch anders.
China verloren.
Ja, das hätte auch anders laufen können. Ich halte das auch für eine tolle und eine spannende Technologie, aber das verlangt natürlich so ein bisschen ein Management. In meinem eigenen Haushalt oder vielleicht auch in so einer Gebäudestruktur kann ich das hervorragend integrieren.
Richtig. Also mir könnte ja jetzt vorgeworfen werden, also der Herr Gräber, der ist nur für Kernenergie. Und von den Regenerativen hält er gar nichts. Nein, das ist nicht der Fall. Nur sie müssen anders angewendet werden. Wenn ich also Photovoltaik habe und nutze das für eine Gewerbeanlage oder für mein eigenes Haus, in einer Umgebung, wo ich letzten Endes dafür sorgen kann, dass mit, ja, vielleicht auch mit teuren Speicheranlagen, dort letzten Endes eine Energieversorgung sichergestellt wird, die aber nicht letzten Endes abhängig ist von einer Stromversorgung von außen oder nur gering abhängig ist, dann ist das ja in Ordnung. Das Problem entsteht erst, wenn ich diese volatilen Energien in das Übertragungsnetz hineinschleppe. Dann entstehen erst die Probleme, weil, wie gesagt, das Netz ist ja dann nicht gleichmäßig ausgelastet, weil, wie gesagt, wenn Dunkelflaute ist, kommt da gar nichts mehr.
Naja, und im Kleinen kann ich steuern. Das heißt, habe ich einen Fuhrpark, dann kann ich schauen, wann lade ich ihn und nutze das vielleicht auch
als Speicher. Genau.
Das kann ich nicht auf ein ganzes Land organisieren.
So ist es.
Aber in einer kleinen Einheit kann ich das schon sehr gut organisieren.
Also ich kann in der Stadt auch gut mit dem Lastenfahrrad unterwegs sein. Aber wenn es dann darum geht, Güter, die etwas größer sind, von Nord nach Süd in Deutschland zu transportieren. Ich glaube, da kommen wir am LKW auf Dauer nicht vorbei oder an der Bahn mit entsprechenden Güterwagen. das Lastenfahrrad kann seine Dienste leisten im engeren Umkreis und so weiter, aber ich kann das jetzt nicht übersetzen auf die gesamte Infrastruktur.
Wir sind ja schon bei Handwerkern, wir sind ja schon bei viel kleineren Dingen, wo es zum Problem wird, weil der Handwerker, der viel transportieren muss, der kann nicht mit einem Lastenfahrrad zur Reparatur kommen.
Also, ja, gut, dann wird es ja wahrscheinlich dann die Handwerkerleistung noch teurer werden, wenn es dann so weit käme. Ja, ne, also das ist eigentlich der Denkfehler, dass man versucht, Dinge, die im Kleinen durchaus ihren Sinn machen, aufs Große zu übersetzen.
Wie ist denn, wenn wir jetzt rausgehen aus Deutschland, wie ist denn die Situation der Kernenergie in der Welt?
Also momentan erleben wir gerade wieder eine Renaissance der Kernenergie und die wird sehr wahrscheinlich sehr nachhaltig sein. Es gibt eine Studie jetzt, die gerade veröffentlicht worden ist, die den nordamerikanischen und den europäischen Raum untersucht. Und die sehen dort einen Bedarf an etwa bis 2050 von 15.000 Terawattstunden, die über, das ist etwa der 30-fache Verbrauch von Deutschland, die über die neuen sogenannten Small Modular Reactors dann geliefert werden oder erzeugt werden können.
Und wir haben ja gerade im Moment so ein bisschen die Situation, dass wir viel mehr Energie brauchen, als eigentlich da ist, denn wir machen ja gerade einen Weg, wir brauchen Rechenzentren, es wird künstliche Intelligenz kommen.
Ja.
Das sind ja Verbraucher, die wir uns gar nicht vorstellen können und wahrscheinlich noch nicht mal richtig planen können in die Zukunft.
Ja, das ist ja eine der großen deutschen Lebenslügen, dass man glaubt, oder geglaubt hat, ich glaube, momentan ist man dabei zu erkennen, dass es so nicht funktioniert, dass Wohlstand auch mit weniger Energie existieren kann.
Das ist weniger Wohlstand, ja.
Okay, aber das funktioniert halt nicht. Sie sprechen gerade KI an. Also diese Anlagen, die haben einen Energiebedarf. Sie können das auch nicht mit Sonne oder mit Wind können sie das nicht decken, weil die arbeiten ja 24/7, 365 Tage mehr.
Naja, unser ganzer wir müssen ja kritisch sehen, wir sind vielleicht in vielen Sachen erstmal nachhaltiger geworden, was vielleicht auch schön ist, aber zum Beispiel alleine, was wir jetzt hier machen, wird über irgendein Streaming-Portal bereitgestellt.
Ja, ja.
Das heißt, da entsteht ein Energieverbrauch, den viele gar nicht sehen und wenn sie den in ihrem täglichen Leben mit integrieren würden, dann wird die Bilanz ganz schlecht.
So ist es. Also wenn Sie alleine den Energiebedarf für die täglich benutzten, auch von Kernkraftwerksgegnern benutzten iPhones oder Smartphones, wenn Sie sich das ansehen, die wollen ja auch keine Unterbrechung haben und nicht nur telefonieren dürfen, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Jeder hat heute den Bedarf und den Anspruch darauf, rund um die Uhr letzten Endes kommunikativ weltweit versorgt zu sein. Und Die Rechenzentren, die haben derzeit einen Bedarf weltweit von 350 Terawattstunden weltweit Rechenzentren. Man rechnet damit, dass bis 2030 der Bedarf über 17.000, 18.000 Stunden steigt. Das müssen Sie sich vorstellen. Die Betreiber von solchen Rechenzentren, die gehen natürlich immer dahin, wo sie die besten Voraussetzungen haben. Und wenn dann die Polen sagen, wir wollen mindestens 15 bis 16 dieser SMR-Reaktoren bauen, da brauchen sie die Entscheidung nicht mehr groß zu untersuchen. Die liegt auf der Hand, wo die hingehen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ulrich Gräber. Er ist Maschinenbauer, er war lange im Vorstand von Energiekonzernen. Kernenergie ist sein Thema. Über das Thema Energieversorgung und vieles mehr spreche ich mit ihm.
Ich glaube, Photovoltaik waren wir ja eigentlich auch sogar am Anfang ziemlich, ziemlich weit vorne und haben auch diese Industrie verloren tatsächlich.
Ja,
das hätte auch anders.
China verloren.
Ja, das hätte auch anders laufen können. Ich halte das auch für eine tolle und eine spannende Technologie, aber das verlangt natürlich so ein bisschen ein Management. In meinem eigenen Haushalt oder vielleicht auch in so einer Gebäudestruktur kann ich das hervorragend integrieren.
Richtig. Also mir könnte ja jetzt vorgeworfen werden, also der Herr Gräber, der ist nur für Kernenergie. Und von den Regenerativen hält er gar nichts. Nein, das ist nicht der Fall. Nur sie müssen anders angewendet werden. Wenn ich also Photovoltaik habe und nutze das für eine Gewerbeanlage oder für mein eigenes Haus, in einer Umgebung, wo ich letzten Endes dafür sorgen kann, dass mit, ja, vielleicht auch mit teuren Speicheranlagen, dort letzten Endes eine Energieversorgung sichergestellt wird, die aber nicht letzten Endes abhängig ist von einer Stromversorgung von außen oder nur gering abhängig ist, dann ist das ja in Ordnung. Das Problem entsteht erst, wenn ich diese volatilen Energien in das Übertragungsnetz hineinschleppe. Dann entstehen erst die Probleme, weil, wie gesagt, das Netz ist ja dann nicht gleichmäßig ausgelastet, weil, wie gesagt, wenn Dunkelflaute ist, kommt da gar nichts mehr.
Naja, und im Kleinen kann ich steuern. Das heißt, habe ich einen Fuhrpark, dann kann ich schauen, wann lade ich ihn und nutze das vielleicht auch
als genau.
Das ist, aber das ist natürlich, das kann ich nicht auf ein ganzes Land organisieren.
So ist es.
Aber in einer kleinen Einheit kann ich das schon sehr gut organisieren.
Also ich kann in der Stadt auch gut mit dem Lastenfahrrad unterwegs sein. Aber wenn es dann darum geht, Güter, die etwas größer sind, von Nord nach Süd in Deutschland zu transportieren, ich glaube, da kommen wir am LKW auf Dauer nicht vorbei oder an der Bahn mit entsprechenden Güterwagen. Das Lastenfahrrad kann seine Dienste leisten im engeren Umkreis und so weiter, aber ich kann das jetzt nicht übersetzen auf die gesamte Infrastruktur.
Wir sind ja schon bei Handwerkern, wir sind ja schon bei viel kleineren Dingen, wo es zum Problem wird, weil der Handwerker, der viel transportieren muss, der kann nicht mit einem Lastenfahrrad zur Reparatur kommen.
Also, ja, gut, dann wird es ja wahrscheinlich dann die Handwerkerleistung noch teurer werden, wenn es dann so weit käme. Ja, ne, also das ist eigentlich der Denkfehler, dass man versucht, Dinge, die im Kleinen durchaus ihren Sinn machen, aufs Große zu übersetzen.
Wie ist denn, wenn wir jetzt rausgehen aus Deutschland, wie ist denn die Situation der Kernenergie in der Welt?
Also momentan erleben wir gerade wieder eine Renaissance der Kernenergie und die wird sehr wahrscheinlich sehr nachhaltig sein. Es gibt eine Studie jetzt, die gerade veröffentlicht worden ist, die den nordamerikanischen und den europäischen Raum untersucht. Und die sehen dort einen Bedarf an etwa bis 2050 von 15.000 Terawattstunden, die über, das ist etwa der 30-fache Verbrauch von Deutschland, die über die neuen sogenannten Small Modular Reactors dann geliefert werden oder erzeugt werden können.
Und wir haben ja gerade im Moment so ein bisschen die Situation, dass wir viel mehr Energie brauchen, als eigentlich da ist, denn wir machen ja gerade einen Weg, wir brauchen Rechenzentren, es wird künstliche Intelligenz kommen.
Ja.
Das sind ja Verbraucher, die wir uns gar nicht vorstellen können und wahrscheinlich noch nicht mal richtig planen können in die Zukunft.
Ja, das ist ja eine der großen deutschen Lebenslügen, dass man glaubt, oder geglaubt hat, ich glaube, momentan ist man dabei zu erkennen, dass es so nicht funktioniert, dass Wohlstand auch mit weniger Energie existieren kann.
Das ist weniger Wohlstand, ja.
Okay, aber das funktioniert halt nicht. Sie sprechen gerade KI an. Also diese Anlagen, die haben einen Energiebedarf. Sie können das auch nicht mit Sonne oder mit Wind, können Sie das nicht decken, weil die arbeiten ja 24/7, 365 Tage im Jahr.
Naja, wir müssen ja kritisch sehen, wir sind vielleicht in vielen Sachen erstmal nachhaltiger geworden, was vielleicht auch schön ist, aber zum Beispiel alleine, was wir jetzt hier machen, wird über irgendein Streaming-Portal bereitgestellt.
Ja, ja.
Das heißt, da entsteht ein Energieverbrauch, den viele gar nicht sehen und wenn sie den in ihrem täglichen Leben mit integrieren würden, dann wird die Bilanz ganz schlecht.
So ist es. Also wenn Sie alleine den Energiebedarf für die täglich benutzten, auch von Kernkraftwerksgegnern benutzten iPhones oder Smartphones, wenn Sie sich das ansehen, die wollen ja auch keine Unterbrechung haben und nicht nur telefonieren dürfen, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Jeder hat heute den Bedarf und den Anspruch darauf, rund um die Uhr letzten Endes kommunikativ weltweit versorgt zu sein. Und Die Rechenzentren, die haben derzeit etwa einen Bedarf weltweit von 350 Terawattstunden weltweit Rechenzentren. Man rechnet damit, dass bis 2030 der Bedarf über 17.000, 18.000 Stunden steigt. Das müssen Sie sich vorstellen. Die Betreiber von solchen Rechenzentren, die gehen natürlich immer dahin, wo sie die besten Voraussetzungen haben. Und wenn dann die Polen sagen, wir wollen mindestens 15 bis 16 dieser SMR-Reaktoren bauen, da brauchen sie die Entscheidung nicht mehr groß zu untersuchen. Die liegt auf der Hand, wo die hingehen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ulrich Gräber. Ulrich Gräber ist mein Gesprächspartner. Maschinenbau war sein Studium und dann ist er zum Thema Kernenergie gekommen und hat natürlich seinen ganz eigenen Blick auf das Thema. Er ist mein Gesprächspartner. Ja, Sie haben sich auch mit dem Thema intensiv beschäftigt und ein Buch geschrieben. Um was geht's denn in dem Buch?
Ich fange an mit den deutschen Lebenslügen. Also eine Lebenslüge ist also Wohlstand mit weniger Energie. Eine weitere Lebenslüge hat sich ja dann gezeigt, auch beim Ukraine-Krieg, ist, dass wir jede Menge Gas verbrennen wollen. Wir wollen ja jetzt wieder 20 oder 40 Gaskraftwerke bauen, damit wir die Energiewende absichern. Wir denken aber gar nicht daran, mal in unserem eigenen Land Gas zu fördern, obwohl wir Gas haben. Also in Holland zum Beispiel wird ja an der Nordsee noch Gas gefördert. Bei uns an der Nordsee ist das verboten, da darf man das nicht.
Ich glaube, in Niedersachsen gibt es auch ein relativ großes Vorkommen, ja.
Ja, dann haben wir das Rheinische Schiefergebirge, das voller Spaltgas ist. Aber das Spaltgas beziehen wir lieber aus USA, als LNG. Das wird dann mit Schiffen, die mit Schweröl befeuert werden, wird es dann nach Deutschland gebracht und hier verfeuert. Ist natürlich für die CO2-Bilanz weltweit gesehen nicht besonders gut. Und also wie gesagt, dann kommt meine ganze Erfahrung in dem Buch, so sprechen mehr oder weniger mein beruflicher Werdegang. Dann kommt ein ganzes Kapitel über die Kernenergie. Wie ist die Kernenergie überhaupt in Deutschland entstanden? Und das ist ja schon beeindruckend, dass in wenigen Jahren Deutschland ein großer Player in der Kernenergie wurde, in den 50er Jahren. Es war schon eine Riesenleistung, aber es war auch eine konzertierte Leistung zwischen Politik, zwischen Unternehmen und Wissenschaft. Die haben alle an einem Strang gezogen und nur so geht das. Dann über die Zeit des Kraftwerksbaus in Deutschland. Übrigens, die meisten Anlagen wurden unter SPD-Regierung gebaut. Wir waren zum Beispiel damals bei der KWU, waren wir mit dem Minister Matthöfer, der war damals zuständig, bei diesem Bürgerdialog unterwegs, also die ersten Widerstände kamen. Also die SPD stand da voll dahinter. Und nach der ersten Ölkrise wollte die SPD sogar viermal so viele Kernkraftwerke bauen, wie dann tatsächlich gebaut worden sind. Ich hoffe, einige der Genossen der heutigen hören dazu, ja, sollen mal in ihre Historie nachschauen. Ja, und dann kommt das Kapitel letzten Endes über die Erodierung der politischen Unterstützung, die ja dann so langsam, die zuerst die SPD ergriff, ohne Erfolg. Also die große Dame hat ständig, alte Dame hat ständig Stimmen verloren, die Grünen haben dazu gewonnen. Also für die SPD war das kein positiver Prozess. Und dann soweit bis letzten Endes zu diesem sogenannten Atomkonsens im Jahr 2000 unter der Schröder-Fischer-Regierung. Ja, und dann kam wieder die Hoffnung auf eine neue Renaissance, die dann durch Merkels Entscheidung nach Fukushima dann ihr jähes Ende fand. Ja, bis eben dann zum Ukraine-Krieg, eben zur Abschaltung der Kernkraftwerke. Das wird dann dort alles beschrieben und dann werfe ich auch mal einen Blick über den Rhein, was jetzt in Frankreich passiert. Und man sieht ja, die Franzosen haben ihr Kernenergieausbauprogramm wesentlich später gestartet als Deutschland, aber sie haben es konsequent durchgezogen. Und es gibt in Frankreich auch politisch eigentlich da überhaupt keinen Widerstand. Das ist einfach, ja, allgemein wird es so unterstützt oder akzeptiert. Und dann eben auf die neue Entwicklung, was geschieht zurzeit, was machen unsere Nachbarn? Und das ist ja sehr, sehr interessant. Ich habe 2010 habe ich vom ZDF eine Einladung bekommen zu einer Dokumentation Totgesagte leben länger. Das war gerade so die Renaissance der Kernenergie. Und im letzten Abspann zu diesem Film habe ich auch gesagt, okay, also wenn diese Kernkraftwerke nicht in Deutschland gebaut werden, dann werden sie eben im europäischen Ausland gebaut und sehr wahrscheinlich direkt an unserer Grenze. Und genau das sehen wir ja jetzt in den Ausbauprogrammen, die um uns herum entwickelt werden. Dann gehe ich auf die Endlagerung ein, ich gehe auf die Systemsicherheit ein. Anlass war der Blackout in Spanien. Wie gesagt, dann kommt noch der Blick auf die Entwicklung der neuen Reaktortechnik, dieser SMR-Reaktoren. Ja, und dann widme ich mich der Energiewende mit einfach mit den Fakten, die sich ja selbst aus den statistischen Unterlagen der Bundesnetzagentur ergeben. Also das kann jeder genauso wie ich das gemacht habe eigentlich nachvollziehen, wie sich diese Stromversorgung verändert hat, wie sie immer volatiler geworden ist, wie immer öfters letzten Endes in die Steuerung des Netzes eingegriffen werden muss. So ganz am Ende kommt natürlich auch noch so ein bisschen der Hoffnungsschimmer und natürlich auch die Bilanz. Wer zahlt die ganze Rechnung? Und die liegt ja auf dem Tisch. Der Stromverbraucher zahlt den, nicht?
Ich wollte gerade sagen, also das ist etwas, das sieht seit vielen Jahren jeder in seiner Rechnung, wer es zahlt. Ja.
Wir haben mit knapp 40 Cent die höchsten Strompreise in Europa. Und ich stelle den Anspruch an der Energieversorgung, dass sie nicht nur sicher ist, sondern dass sie auch wirtschaftlich ist.
Wir haben ja ganz große Volkswirtschaften, die entstehen. Also wir haben Indien, wir haben China. Dort entsteht ja ein massiver Energiehunger. Und ich glaube, gerade China möchte nicht den Menschen erklären, dass der Reichtum nicht für alle gilt.
So ist es.
Genau. Und sie werden es auch nicht.
Nein, das werden sie nie machen. Also das ist ja eigentlich das chinesische Erfolgsrezept, ja, dass sie immer etwas machen, was allen zugute kommt. Schauen Sie also nach dem Zweiten Weltkrieg, Mao Zedong, ja, der hat es zwar auf einer anderen, niedrigeren Ebene gemacht, aber hat auch gesagt, okay, ihr bekommt jetzt alle Arbeit, ihr verdient jetzt alle Geld, ihr müsst nicht mehr hungern. In China war ein total verarmtes und heruntergewirtschaftetes Land. Und so hält man letzten Endes diese Gesellschaft in China dann noch zusammen.
Weil man kann nicht 100 Millionen Menschen erklären, dass sie nicht in der Zukunft davon profitieren werden.
Weil
das Programm läuft da.
Und China zeigt uns ja ganz genau letzten Endes, wie eine Energieversorgung funktioniert. China baut pro Jahr mehr Windräder und Photovoltaikanlagen als wir. Aber sie werden integriert in ein Netz, in dem die Grundlastversorgung durch Kernenergie und immer noch durch Kohle erzeugt wird. Nur mal so am Rande. Also wir wollen ja bis 2035, wollen wir ja unsere derzeit noch betriebenen Kohlekraftwerke stilllegen. In China werden pro Jahr so viele Kohlekraftwerke gebaut, wie wir bis 2035 stilllegen wollen. Pro Jahr.
Ich habe jetzt von Kernenergie keine Ahnung und habe versucht, durch Fragen etwas von Ihnen herauszubekommen. Wie ist es denn, wenn Sie so klar für Kernenergie auftreten im öffentlichen Raum? Was erleben Sie denn da?
Also mittlerweile erlebe ich eigentlich fast nur Zuspruch.
Gut. Das hat sich aber, ich höre raus, es hat sich gewandelt, es war nicht immer so.
Ja, es hat sich gewandelt und wissen Sie, das Interessante ist ja, wenn Sie durch die Lande ziehen und den Menschen die Kernenergie erklären, also meines Erachtens, erreichen Sie dadurch nicht sehr viel. Weil das Thema ist viel zu komplex. Die meisten Menschen verstehen das nicht. Und da mache ich auch niemanden Vorwurf. Da muss man schon etwas studiert haben und sich mit dem Thema beschäftigen. Wenn Sie aber den Menschen sagen, der Strom wird immer teurer, weil wir aus der
Fernenergie... Versteht jeder.
Versteht jeder. Mhm. Das begreift jeder. Und so einfach ist das letzten Endes. Frankreich hat nie versucht, großartig jetzt jeden in Kernenergie zum Spezialisten zu machen. Aber Frankreich liefert verlässlich preiswert Strom.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ulrich Gräber.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.